Oberhalb des Rheinfalls vom Schaffhausen kenterte ein Boot mit zwei Männern. Hilferufend trieben sie sich am Boot klammernd Richtung Wasserfall. Und jemand warf ihnen einen Rettungsring entgegen, der mit einem Seil oder mit einem Tau am Ufer befestigt war. Und einer dieser Männer ergriff diesen Rettungsring und wurde an Land gezogen. Und der andere aus lauter Verwirrung und Todesangst klammerte sich an dieses Boot und wurde vom Rheinfall mit hinuntergerissen. Beide Männer klammerten sich an einen Gegenstand, aber nur einer hatte sich für die richtige Variante entschieden. So ist es auch im Glauben. Menschen klammern sich an Überzeugungen, doch es geht nicht darum, dass man irgendetwas glaubt. Hauptsache, du glaubst etwas. Es freut mich, dass du einen Glauben hast. Man muss schon das Richtige glauben, dem Richtigen vertrauen. Paulus schrieb einmal seinem Mitarbeiter Timotheus: Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Man kämpft nicht um des Kampfens Willens und man glaubt nicht um des Glaubens Willens. Nur wer dem lebendigen Gott vertraut, der sich in der Bibel offenbart, wird für Zeit und Ewigkeit gerettet werden. Das sagt nichts darüber aus, dass Menschen, die anderes glauben, nicht ernsthafte, hingebungsvolle Menschen sind. Sondern es heißt einzig und allein, dass es nur jemanden gibt, das haben wir letzten Sonntag auch deutlich beim letzten Abschnitt gezeigt, dass es nur einen Namen gibt, der Menschen retten kann, und das ist Jesus Christus. Wir beschäftigen uns in dieser Serie mit dem rettenden Glauben am Beispiel vom Abraham, dem Vater des Glaubens. Und wir werden uns heute darüber Gedanken machen, was rettender Glaube in unserem Leben bewirken will. Und zuerst lese ich den Abschnitt, den wir heute miteinander anschauen werden. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. Übrigens, nur noch zwischen hineingeschoben, ich habe noch vergessen, euch zu gratulieren, dass ihr es bei der Sommerzeit geschafft habt, hierher zu kommen. Was wollte ich noch gesagt haben. So, also, fange ich nochmal von vorne an. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. Seine Frau Sarai und Lot, der Sohn seines Bruders, begleiteten ihn. Sie nahmen ihren ganzen Besitz mit, auch die Menschen, die sie in Haran in Dienst genommen hatten, also Sklaven. So zogen sie in das Land Kanaan, in dem damals noch das Volk der Kanaaniter wohnte. Sie durchquerten das Land bis zu dem heiligen Baum bei Sichem. Dort erschien dem Abraham der Herr und sagte zu ihm: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Da baute Abraham dem Herrn einen Altar an der Stelle, wo er ihm erschienen war. Von dort aus zog er in das Bergland östlich von Bethel. Seine Zelte standen zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten. Auch dort baute er einen Altar und rief im Gebet den Namen des Herrn an. Und dann zog er von Lagerplatz zu Lagerplatz immer weiter nach Süden. Terach, der Vater Abrahams, zog mit seiner Familie von Ur in Chaldäa nach Haran und sie siedelten sich dort an. Besonders erwähnt werden die Personen der Familie Terachs. Die Familie war natürlich größer als die Leute, die da erwähnt werden, die für den weiteren Verlauf des Berichts von Wichtigkeit sind. Das ist ein Grundprinzip, das uns hilft, auch in der Bibel vieles zu verstehen. Die Bibel ist nicht allumfassend in all ihren Aussagen, sondern sie gibt uns das wieder, was für die Erzählung, für das, was sie berichtet ist, wichtig ist. Und das andere lässt sie weg, sonst hätten wir eine Bibliothek voll und wir wissen gar nicht, wo wir lesen sollten. Und so werden auch hier einfach die Personen genannt, die für den weiteren Bericht von Bedeutung und Wichtigkeit sind. Das ist einmal Lot, der Sohn des Bruders von Abraham, und Sarai, Abrahams Frau, die auch seine Halbschwester war. Die beiden hatten verschiedene Mütter und denselben Vater. Das werden wir dann bei der letzten Predigt dieser Reihe noch genauer anschauen. In Haran begegnete Gott Abraham und forderte ihn auf, seinen Vater zu verlassen. Zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Offensichtlich war Abraham das Land Kanaan völlig unbekannt. Heute kann sich kaum jemand von uns noch vorstellen, wie das für Abraham gewesen sein musste. Gehen wir auf Reisen, können wir uns über die Länder und Gebiete, die wir bereisen werden, informieren und wir wissen ungefähr, was uns erwarten wird. Mit Google Maps erforschen wir die Gegend und bekommen schon einen Eindruck, eine Vorstellung der Beschaffenheit des Landes, von Seen, Meeren, Bergen und was es auch immer dort hat. Abraham hingegen wusste nicht, was ihm begegnen wird. Das ist wie zur Zeit der großen Entdecker, die unbekannte Kontinente erkundeten. Abraham ließ sich auf dieses Abenteuer ein. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf, und Lot ging mit ihm. Abraham verließ seinen Vater, der nach seinem Wegzug noch 60 Jahre in Haran lebte. Diesen großen Schritt wird Abraham nur deswegen getan haben, weil er Gottes Stimme unmissverständlich gehört haben muss, wie auch immer das war. Das war bestimmt keine innere Gefühlsregung. Ich habe mal das Gefühl, ich könnte jetzt nach Kanaan gehen. Abraham hatte nicht das Gefühl, er sollte seinen Vater und seine Verwandtschaft verlassen. Gott hat es ihm unmissverständlich gesagt. Abraham folgte dem Befehl des Herrn, nicht einer Gefühlsregung. Wir meinen immer, unsere Gefühlsregungen seien so unglaublich wichtig für ein Glaubensleben. Aber Abraham folgte den Weisungen des Herrn. Das habe ich in der letzten Predigt dieser Serie ausgeführt, dass Glaube, das Vertrauen Gott gegenüber immer zu Handlungen führt. Wir reagieren auf Gottes Weisungen, indem wir gehorchen. Wir gehorchen auch, wenn wir noch nicht wissen, wohin uns das genau führen wird. Wir folgen Jesus nach und wir wissen noch nicht genau, wie die neue Welt aussehen wird. Wir tun das, weil wir Gott vertrauen, dass er uns nicht in die Irre führen wird, und wir wissen, dass er gute Gedanken über uns und gute Absichten mit uns hat. Abraham war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. Mit 75 Jahren sind wir längst pensioniert, außer wir sind irgend so ein Staatschef, der sein Zepter nicht loslassen kann. Aber so ein Normalbürger wird mit 65 spätestens pensioniert. Und fairerweise muss man sagen, dass Abraham mit größter Wahrscheinlichkeit wesentlich fitter war als ein 75-jähriger Mann, das heute ist, denn die Lebenserwartung war damals wesentlich höher. Er war ja direkt noch ein Jüngling. Denn der Vater von Abraham wurde 205 Jahre alt und Abraham starb mit 175 Jahren. Als er mit seiner Frau Sarai und seinem Neffen Lot nach Haran, von Haran wegzog, hatte er, natürlich wusste er das damals noch nicht, noch 100 Lebensjahre vor sich. Man muss sich mal die Zeiten vorstellen. Also er lebte noch viel länger, als er schon gelebt hat, und war schon 75. Da denken wir ja schon, müssen wir schon unsere Abdankung vorbereiten mit 75. Sie nahmen ihren ganzen Besitz mit, auch die Menschen, die sie in Haran im Dienst genommen hatten. So zogen sie in das Land Kanaan, in dem damals noch das Volk der Kanaaniter wohnte. Sie hatten ihre Zelte in Haran abgebrochen, sie ließen nichts zurück. Sie haben nichts deponiert, um zu sagen, wir kommen dann zurück, gell Vater? Nein, sie haben alles mitgenommen. Denn Abraham war entschlossen, in diesem Land zu leben, das ihm Gott zeigen wird. Ein Land, das er noch nicht kannte. Und als sie durch das Land zogen, bemerkten sie, dass dieses Land besiedelt war. Abraham konnte das Land nicht als sein Eigentum in Anspruch nehmen. Gott hat ihm zwar ein großes Land versprochen, das er besitzen werde, aber dieses Land gehörte vorerst den Kanaaniten. Er konnte es nicht übernehmen. So lebte Abraham mit seinen Leuten als Fremdling, als Gast in dem Land, das eigentlich ihm gehören sollte. Sie waren Ausländer, Migranten, Fremdlinge. Der Weg in die neue Heimat, die Gott dem Abraham versprochen hatte, erwies sich als steiniger und beschwerlicher, als es zu erwarten gewesen wäre. Und genauso ist es heute in unserem Leben als Christen. Denn Abraham ist das Vorbild des Glaubens und in seinem Leben können wir sehen, was wir zu erwarten haben, wenn wir Jesus vertrauen und ihm nachfolgen. Haben wir das Evangelium verstanden, dann wissen wir, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb und durch die Vergebung unserer Schuld sind wir Kinder Gottes geworden. Wenn wir uns entschließen, unsere Schuld zu bekennen und Jesus nachfolgen, dann wissen wir auch, dass wir eine neue Heimat bekommen werden. Ein neues Zuhause. Wir werden mit unserer Bekehrung sofort in ein neues Reich versetzt. Sofort, wie Paulus den Christen in Kolossä sagt, Gott, unser Vater, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Das Vertrauen, das wir Jesus schenken, katapultiert uns in eine neue Welt. Wir sind nicht einfach ein bisschen frömmer geworden, ein bisschen religiöser, sondern wir sind in eine neue Welt hinein katapultiert, nicht aus eigener Kraft, sondern Gott tut das. Wir haben eine neue Heimat bekommen. Doch diese neue Heimat macht uns, wie damals Abraham, zu Fremdlingen und Gästen in dieser Welt. Deshalb sagt Jesus seinen Jüngern, die Menschen würden euch lieben, wenn ihr zu dieser Welt gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen, doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Ich habe euch herauskatapultiert in eine neue Heimat. Ihr hängt wie verkehrt in der Welt. Vorher standen eure Füße auf diesem Erdboden. Jetzt habt ihr zu mir gefunden, jetzt werdet ihr in ein neues Reich katapultiert und jetzt sind eure Füße im Himmel und nur noch der Kopf auf der Erde. Seid ihr sozusagen im Himmel verankert, in der neuen Heimat. Aber das ist der Grund, warum sie euch hassen. Es ist ein großer Irrtum, wenn wir meinen, dass Retten der Glaube automatisch zu erfolgreicheren, schmerzfreieren und gesünderem Leben führen würde. Auch wenn das immer wieder verkündigt wird. Es ist nicht das, was uns die Bibel lehrt. Natürlich können wir als Christen erfolgreich sein. Und Gott wird mit erfolgreichen Christen überhaupt kein Problem haben, solange sie ihm treu bleiben. Aber wenn wir erfolgreich sind, muss das nicht mit unserem Glauben zu tun haben. Da spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Was für eine Familie wir groß geworden sind, was für Möglichkeiten wir zur Ausbildung hatten, in was für einer Gesellschaft wir leben. Würden wir in einem anderen Land leben, könnten wir genauso intelligent sein, genau dieselben Fähigkeiten haben, wie wir haben, aber wir wären mausearm. Auch als Christen. Erfolg ist nicht primär ein Faktor unseres Glaubens, sondern in der Zeit und in dem Umfeld, in dem wir leben. So hat Gott nichts gegen Erfolge, aber es ist nicht der Glaube, der uns Erfolg bringt. Das finde ich ist ganz wichtig, dass wir das wirklich unterscheiden können. Das Leben Abrahams zeigt uns deutlich, dass rettender Glaube uns zunächst zu Fremdlingen macht. Ja, irgendwie von unserem bekannten Umfeld entfremdet. Uns werden plötzlich Dinge wichtig, die anderen unwichtig sind. Und andersrum verlieren einmal wichtige Dinge für uns an Bedeutung. Und wer nicht in einem christlichen Umfeld groß geworden ist und zum Glauben gekommen ist, der wird diese Erfahrung stärker machen, dass der durch den Glauben wie fremd wird, zum Teil in der eigenen Familie. nicht mehr versteht, verstanden wird. Warum liest er jetzt immer in der Bibel? Vater hat gesagt, du wirst besser wieder mal Zeitung lesen. Aber mich hat das so gepackt, als ich Christ wurde, dass ich so, da musste mir niemand sagen, ich wusste nicht einmal, was stille Zeit heißt. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte wirklich mit diesen frommen Kreisen, in denen ich mich jetzt bewege, bis dahin nichts zu tun. Ich wusste lange nicht, was stille Zeit ist. Ich dachte immer, was ist das? Stille Zeit, still sein und Zeit. Ich wusste nicht, dass man damit Bibel lesen und beten meint. Aber ich habe die Bibel gelesen, ohne stille Zeit zu machen. Weil sie mich da einfach gepackt hat. So entfremden wir uns. Da werden uns plötzlich Dinge wichtig, die uns vorher vielleicht gar nichts bedeuteten. Menschen, die uns beobachten, wird nicht klar, warum uns der Glaube an Jesus so wichtig ist, weil der Nutzen des Glaubens für sie nicht sichtbar wird. Sie sehen nicht, was wir davon haben. Bibellesen finden sie langweilig, Gottesdienste finden sie auch langweilig. Sie sehen den Nutzen nicht. So lesen wir im Hebräer über Abraham. Im Vertrauen auf Gott ließ Abraham sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land. Also man hat nichts gesehen. Niemand hat gesehen, was Abraham davon hat, dass er das tut. Zusammen mit Isaac und Jakob, dem Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hat, in Zelten wohnte. Also nicht nur Abraham ging es so, sondern auch seinem Sohn Isaac und seinem Enkel Jakob. Abraham musste wissen, dass das Versprechen Gottes über diese sichtbare Welt hinausgehen muss. Er musste gewusst haben, dass Gott eine bessere Welt schaffen wird, eine Welt, die frei von den Folgen der Sünde sein wird. Und so schreibt der Hebräer, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Das finde ich einfach ein Hammervers, ehrlich gesagt. Diese Aussage, daher schämt sich Gott auch nicht für sie. Weil die anderen lachen. Ja, die vertrösten sich immer nach dem Leben, nach dem Tod. Und dann sagt dieser Hebräer, lass sie lachen, Gott schämt sich nicht für dich. Es ist ihm nicht peinlich. Er muss sich nicht fremd schämen für mich. Er findet das toll, weil es tatsächlich diese Stadt gibt, in der er uns führen wird. Und so werden wir unsere Heimat erst sehen, wenn Jesus wiederkommt. Zwar gehören wir, sobald wir Christen geworden sind, in die neue Welt Gottes, aber diese Welt bleibt noch verborgen. Wir sind auf dieser Welt zu Gästen geworden und sehnen uns nach der vollkommenen Erlösung, wie Paulus schreibt. Wir sind gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Die Rettung ist noch nicht greifbar. Die Menschen sehen es nicht. Wir können es ihnen nicht zeigen, was wir haben im Glauben. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich vor Augen habe. Wir sind also noch nicht am Ziel, aber rettender Glaube bringt uns an dieses Ziel. Rettender Glaube will uns die Sehnsucht nach diesem Ziel aufrechterhalten, wachhalten. Er will uns dabei helfen, das scheinbar Unerträgliche zu ertragen. Paulus lebte auf dieses Ziel hin. Die Erfüllung seines Glaubens erwartete er nicht in dieser Welt, sondern er lebte für die kommende Welt. Er schreibt, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und von daher ist es wichtig, dass wir Gott ganz und gar vertrauen, auch wenn wir nicht so erfolgreich sind, wie wir gerne wären. Wir müssen Gott vertrauen, auch wenn wir als einfältig und dumm angesehen werden, als intolerant oder was auch immer uns angehängt wird. Wir müssen daran festhalten, dass Gott sein Versprechen halten wird. Wir klammern uns an Gott und sein Versprechen, denn er kennt das Land bestens, durch das hindurch er uns zum Ziel bringen wird. Hebräer meint, ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss vertrauen, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihm aufrichtig suchen. Abraham vertraute Gott voll und ganz, selbst als er realisierte, dass er ein Gast in dem Land sein wird, das ihm Gott gezeigt hatte. Und so erstaunt es auch nicht, dass der Hebräer die Frage stellt, warum? Warum hat denn das Abraham getan? Wie kann ein Mensch so etwas tun, dass er in etwas festhält, das er überhaupt nicht ergreifen kann? Wie kann es, kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür ist sein Glaube, sein Vertrauen in diesen guten Gott. Vertrauen zu Gott, der Gutes mit ihm in Sinn hat. Nun, Abraham zog durch das Land Kanaan und musste realisieren, dass er vorerst nur Gast in diesem Land sein wird. Das Einzige, was Abraham am Schluss seines Lebens von diesem Land besaß, war das Grab seiner Frau und sein eigenes. Mehr hat er nicht besessen. Sie durchquerten das Land bis zu dem Baum bei Sichem, zum heiligen Baum. Es ist nicht klar, ob dieser heilige Baum bereits den Menschen in Kanaan eine bedeutende Anbetungsstätte war oder ob sie durch Abraham zu einer bedeutenden Anbetungsstätte wurde. Jedenfalls hatte dieser Baum weit über die Zeit von Abraham hinaus Bedeutung, denn als hunderte Jahre später Kanaan durch die Israeliten erobert wurde, trafen sie sich in Sichem zu einer großen Versammlung, wo sie nachher sich dann in dieses Land, das sie erobert hatten, verteilten. Und in Bezug auf diesen Baum wird berichtet, Josua schrieb alles in das Gesetzbuch Gottes, dann nahm er einen großen Stein und stellte ihn dort unter der Eiche beim Heiligtum des Herrn, also Herrn hier, Jahwe, der Gott Israels, auf. Ich nehme an, dass dieser Baum durch Abraham seine Bedeutung bekam. Und Mose, als er das aufschrieb, hat er also gewusst und hat im Rückblick darauf Bezug genommen, dieser heilige Baum eben dort, wo Abraham dann seinen ersten Altar baut, das wir gleich sehen werden. Wichtig ist, dass genau dort Gott Abraham in Kanaan begegnete. Er schickte ihn also nicht in ein unbekanntes Land, das zudem noch von anderen Völkern besiedelt war, und ließ ihn dort allein. Nein, dort erschien dem Abraham der Herr und sagte zu ihm, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Er bestärkt nochmal sein Versprechen. Du bist also am richtigen Ort, Abraham. Gott ermutigt Abraham und macht ihm deutlich, dass nicht er das Land besitzen werde, aber seine Nachkommen werden einmal in diesem Land leben. Oder auch hier steht eigentlich der Singular. Ich wollte es nur nicht noch genau darauf eingehen, aber es ist Singular, sein Nachkomme. Wäre auch mal überlegenswert, dem nachzugehen. Jedenfalls zeigt uns das, wenn wir Gott vertrauen, dann wird er uns nicht allein lassen. Er macht sich bemerkbar. Selbst wenn wir noch nicht sehen, was uns Gott versprochen hat, wird Gott mit uns sein und uns begleiten, damit wir das Ziel erreichen werden. Er lässt uns nicht hängen. Für uns Christen ist das sehr wichtig zu wissen. Wenn wir Jesus unser Vertrauen geschenkt haben, dann wird Gott durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinkommen. Petrus sagte am Pfingsten, als die Leute das Evangelium hörten und wissen wollten, was sollen wir nun tun, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Der Heilige Geist wird in unser Leben hineinkommen. Das bedeutet nichts anderes, als dass Gott in uns lebt, in uns wohnt. Ich weiß gar nicht, wie. Ich muss mir das auch immer wieder vor Augen führen. Das ist eine Tatsache. Die Bibel, das Neue Testament, spricht von nichts anderem, als dass der Heilige Geist in uns drin wohnt. Nebst dem, dass er auch zu uns spricht durch sein Wort. Aber dass wir das Wort richtig verstehen und interpretieren können, ist auch der Heilige Geist, der in uns wohnt, am Werk. Sarah hat mir letztens einen Spruch gebracht, wenn du Gottes Stimme hören willst, lies die Bibel. Wenn du Gottes Stimme akustisch hören willst, dann lies die Bibel laut. Jesus selbst sprach schon mit seinen Jüngern darüber und sagte, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und was werden wir machen? Zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ein wunderbares Wort. Gott wohnt in uns. Gott ist mit uns unterwegs und das sehen wir auch im Leben von Abraham ganz deutlich. Und Abraham reagierte auf die Erscheinung Gottes. Abraham baute dem Herrn einen Altar an der Stelle, wo er ihm erschienen war. Eine Anbetungsstätte, ein Ort, an dem er seinen Gott besondere Ehre erweisen wollte. Und dann zog er weiter. Von dort aus zog er in das Bergland östlich von Bethel. Seine Zelte standen zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten. Und obwohl ihm Gott dort nicht in besonderer Weise begegnete, baute er auch dort einen Altar. Auch dort baute er einen Altar und rief im Gebet den Namen des Herrn an. Er suchte immer wieder die Nähe zu Gott und er wollte ihm sichtbar in aller Öffentlichkeit Ehre erweisen. Alle haben das gesehen. Abraham hat einen Gott, dem baut er einen Altar. Wir haben auch unsere Orte, an denen wir Gott in besonderer Weise anbeten und ihn ehren. Zum Beispiel gerade jetzt im Gottesdienst. Gottesdienst, ein sichtbarer Ort, eine Art Altar zur Anbetung Gottes. Wir singen ihm Lieder, indem wir ihn ehren, seine Größe bekunden. Wir hören auf sein Wort, übrigens auch Verkündigung. In meinen Augen ist Verkündigung nichts anderes als Verehrung Gottes. Warum? Verkündigung hat die Aufgabe, Gottes Willen bekannt zu machen. Und wenn ich Gott Recht gebe in seinem Willen, dann gebe ich ihm die Ehre. Verkündigung ist nichts anderes als Anbetung schlussendlich. Und wenn ihr es entgegennehmt und offen seid für das, was Gott uns lehrt in seinem Wort, dann werdet ihr Gott ehren, auf ihn zu hören. Jeder Mensch, der auf mich hört, ehrt mich. So ist das auch bei uns. Wir fühlen uns respektiert, wenn uns jemand wirklich zuhört. Abraham sucht immer wieder die Nähe und wir haben Orte, auch wir, wo wir die Gemeinschaft mit Gott in besonderer Weise suchen. Jeder von uns hat seine Altäre an verschiedenen Orten aufgestellt, an denen er Gott in besonderer Weise begegnet. Sei es die Zeit zum Bibellesen oder zum Beten oder eben für stille Zeit, die was mit dieser Begrifflichkeit noch anfangen können. Sei es ein Hauskreis oder eine Gebetsgruppe, sei es ein Gebetsspaziergang oder was auch immer. Ich hoffe, wir haben alle unsere Altäre, alle unsere besonderen Momente, in denen wir Gott begegnen möchten, ihn anbeten, uns Zeit nehmen. Rettender Glaube sucht die Begegnung mit Gott, sucht die Nähe zu Gott in der Fremde. Denn er will mit seinem Retter Gemeinschaft pflegen. Und so baut der Mensch dem lebendigen Gott Altäre zur Anbetung. Abraham wusste, dass Gott ihn begleitet und dass er seine Versprechen erfüllen wird. Obwohl er das noch nicht mit eigenen Augen sehen konnte und hat es mit eigenen Augen überhaupt noch nicht gesehen. Bis zu seinem Tod nicht. Er zog weiter und erkundete das Land seiner Nachkommen. Abraham zog von Lagerplatz zu Lagerplatz, immer weiter nach Süden. Er, der eine neue, großartige Heimat versprochen bekommen hatte, zog nun wie ein Gast durch das Land, das einmal seinen Nachkommen gehören würde. Abraham ist für uns das Vorbild des Glaubens, und wenn wir wissen wollen, wie Glaubensleben aussehen könnte, dann müssen wir das Leben Abrahams aufmerksam studieren. Heute haben wir gesehen, dass Abraham das, was ihm Gott versprochen hatte, noch nicht mit eigenen Augen sehen konnte. Er lebte bis zu seinem Tod als Gast und Fremdling in dem Land, das einmal seine Nachkommen besitzen werden. Rettender Glaube will uns ans Ziel bringen, doch erreichen wir das Ziel auf Umwegen. Und das ist das, was uns eben oft nicht so gefällt. Erreichen werden wir es garantiert. Paulus schreibt Timotheus: Ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe, und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt. Abraham wusste, wem er vertraute, und genauso wie Paulus es wusste. Auch wir wissen, wem wir vertrauen, und wir wissen, dass Gott sein Versprechen halten wird. Das ist dieser Glaube, der sagt: Und dennoch, ich weiß, Gott hält sein Versprechen, ich halte an ihm fest. Jetzt sind wir Gäste in dieser Welt. Der Tag wird kommen, an dem wir mit eigenen Augen sehen werden, was uns Gott versprochen hat. Und so schreibt Johannes: Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir: Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, und dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Dann wird sichtbar werden, welche Bedeutung der Glaube an Jesus Christus hat. Bis dahin benutzen wir unsere Altäre, um unseren Gott zu ehren und von ihm Weisungen zu erhalten. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich muss sagen, manchmal wäre es einfacher. Wir würden schon das bekommen, was du uns versprochen hast, und alle würden das sehen, welchen Reichtum du denen schenken willst, die dir vertrauen. Aber nun ist es anders. Und hilf uns, in dieser Welt zu leben als Menschen, die eine großartige Hoffnung haben. Und bewahre uns davor, uns blenden zu lassen, uns einreden zu lassen, dass das alles nur Einbildung sei, sondern dass wir dir vertrauen, dem, was du versprichst, dass du das halten wirst. Und wir können ja heute schon in der Bibel lesen, wie vieles du schon bereits erfüllt hast. Und all das, was du schon erfüllt hast, damit zeigst du, dass das, was kommen wird, du genauso erfüllen wirst. Und dass du uns ans Ziel bringst. Und wir danken dir, dass du uns nicht allein lässt, sondern dass der Heilige Geist in uns wohnt und du uns führst durch das Leben hindurch, das viele Dinge mit sich bringt, die unwegsam sind, aber du bist dabei. Und wir freuen uns auf den Tag deiner Wiederkunft, wo wir das sehen, was wir heute glauben. Amen.